herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Podcast Monday. Und am Podcast Monday wird natürlich wieder durchgestartet. Wir bringen eine neue Folge und es ist am Wochenende wieder viel passiert. Und auch in der letzten Woche war ja schon viel los. Da gab es ja nicht nur den DFB-Pokal, nein, es gab auch verbale Scharmützel zwischen Hasan Salihamidžić und Didi Hamann. Jan-Fiete Arp wurde auch nochmal reingeworfen von Niko Kovac bei der Pressekonferenz und die Verpflichtung von ihm zu den Bayern wurde bekannt gegeben. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Und nicht zu vergessen, wurde auch gespielt in der Bundesliga, in der Premier League, in Spanien, in Italien, ja fast überall auf der Welt gab es neue Spiele und Sachen, über die wir heute sprechen können und möchten. Und ja, das, wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht allein. Nein, mein kongenialer Partner sitzt mir hier strahlend von der Sonne im Gesicht angeblendet gegenüber und heute auf etwas näherer Distanz als sonst, denn im Haus bei mir, da finden Bauarbeiten statt. Und die haben sich heute einfach mal mittags entschieden, richtig loszulegen. Und deswegen, ja, wollten wir natürlich gute Tonqualität gewähren. Und deswegen habe ich gesagt, komm Mert, wir probieren heute mal was Neues. Wir improvisieren. Die neue Folge wird gesponsert von Mercedes-Benz im Auto heute. Nein, natürlich nicht gesponsert. Aber ja, wir sind heute im Auto und deswegen sitzt mir Mert ganz nah gegenüber. Es wird hier also der neue Kuschel-Podcast, Kuschel-Fußball-Podcast. Und ja, also jetzt können wir die Begrüßung machen. Mert ist auch mit dabei. Hallo Mert.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir zum einzig wahren Fußball-Podcast überhaupt, heute in kuscheliger Umgebung. Ich freue mich drauf, aber natürlich die wichtigste Frage vorweg, Stefan, wie geht's dir?
Oh, Mert, also danke für die Blumen, mir geht es wirklich sehr gut. Es war ein turbulentes Wochenende, allerdings haben wir mit meiner Mannschaft ja den ersten Dreier eingefahren in der Rückrunde, am ersten Spieltag direkt von der Rückrunde.
Das kann man nochmal.
Ja, das ist natürlich super. Schöne Grüße hier an die Jungs vom TSV Sasel, wer da mithört. Ja, habe ich gefeiert und die letzte Woche war ein bisschen arbeitsreich und turbulent. Da ging es ein bisschen ja, schärfer zur Sache. Deswegen habe ich mich natürlich über das Wochenende sehr gefreut und konnte mich gut erholen. Und wie geht's dir denn, Mert?
Mir geht es soweit auch ganz gut. Ja, mein Wochenende war auch sehr entspannt. Ich habe mir natürlich das ein oder andere Spiel natürlich mal wieder reingezogen, meine Meinungen gebildet und dementsprechend freue ich mich drauf, jetzt die auch zu äußern, mit dir zu diskutieren. Auf jeden Fall, ja, es wird heiß.
Ja, es wird heiß und nachher werden wir natürlich auf Hasan Salihamidžić nochmal zu sprechen kommen und Co. Und eine Mannschaft, die letzte Woche gut zu sprechen war auf die Bayern, das war Bayer Leverkusen und damit starten wir nämlich in die Bundesliga. Da gab es einen Sieg für Peter Bosz gegen die Bayern und jetzt am Freitag gegen die Mainzer nicht 0-5 gespielt, 1-5 gespielt, Mert.
Ja, Bayer Leverkusen extrem gut drauf in der Liga, das muss man betonen, denn im DFB-Pokal lief es nicht so gut, da sind sie unter der Woche ausgeschieden, aber es läuft in der Liga umso besser. 1-5 gegen Mainz, ja, Leverkusen extrem stark drauf momentan. Da sind wieder die drei Muskeltiere unterwegs. Havertz, Brandt und Bellarabi performen da richtig, richtig gut.
Ach so heißen die.
Ja, die sind da richtig stark unterwegs und gefällt mir sehr gut, wie die das momentan machen.
Ja, also auch spielerisch auf jeden Fall eine Verbesserung zu erkennen bei Bayer Leverkusen in den letzten Wochen schon. Und es gab jetzt den dritten Pflichtspielsieg in der Bundesliga im vierten Pflichtspiel für Peter Bosz. Und man muss da wirklich sagen, die Handschrift, die sieht man auf jeden Fall offensiv einfach Bayer Leverkusen unglaublich und auch defensiv viel stabiler als zuletzt. Und ja, da erkennt man auf jeden Fall einen positiven Trend. Ich denke, da hat sich der Trainerwechsel auf jeden Fall gelohnt. Und Leverkusen ist wieder in der Spitzenregion zu finden, nämlich an deinen Frankfurtern sind sie dran. Mert, punktgleich, das würde dich ja nicht so erfreuen. Wird auf jeden Fall wieder spannend und vielleicht ist Bayer Leverkusen ja dann doch nochmal ein Kandidat für die Champions League.
So wie es aussieht, schon, ja, machen das sehr gut die letzten Wochen. Die Punkte waren super wichtig, jetzt 33 Punkte. Du hast es gesagt, punktgleich mit Frankfurt. Vor einigen Wochen hätte ich das nicht gedacht, so ehrlich bin ich auch. Aber ich freue mich natürlich auch über guten Fußball und das bieten die Leverkusener momentan. Wie gesagt, die drei da vorne machen das wirklich sehr, sehr stark. Julian Brandt für mich der beste Mann auf dem Platz gewesen mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga. Und einen Namen darf man natürlich nicht vergessen. Volland, Der spielt da auch eine sehr, sehr gute Rolle momentan. Hat eine andere Rolle als sonst. Normalerweise hat er das Spiel immer gerne vor sich, kommt mit Tempo. Jetzt hat er das Spiel öfter mal in seinem Rücken, aber das kann er auch sehr gut, liegt gut ab. Gute Torbepässe mit Julian Brandt. Also Leverkusen, ja, wir haben es immer angesprochen. Ein Team mit viel Talent, mit viel Potenzial und momentan rufen sie es ab. Und sehr, sehr gut.
Ja, und Julian Brandt auf neuer Position unter Peter Bosz auf der Zehnerposition fühlt er sich sehr wohl, hat danach auch im Interview auf Nachfrage gesagt, ob er da ein Kandidat ist für Jogi Löw, hat er gesagt, er weiß nicht, ob Jogi Löw jetzt die Entwicklung beobachtet, er denkt es schon und wenn der Nationaltrainer natürlich da einen Zehner sucht, dann hofft er, dass er mit seinen Qualitäten erste Wahl ist und fühlt sich da sehr, sehr wohl und macht da wirklich einen überragenden Job, wie du es auch schon gesagt hast vorhin und deswegen, sind die Leverkusener zu Recht auf Kurs Champions League aktuell, beziehungsweise Europa? Ja, Mert, gerne.
Ja, da möchte ich gerne einhaken. Was ist denn, also wie siehst du das denn? Wäre Julian Brandt denn ein Kandidat für Mesut Özils Erbe, wenn ich mal so sagen darf?
Ja, das ist natürlich, Julian Brandt ein Spieler ist, der mir sehr, sehr gut gefällt. Das weißt du, wo ich sage, der hat Riesenpotenzial. Und jetzt aktuell kann das auch endlich so abrufen, wie ich mir das vorstelle. Also in den letzten Wochen, gerade in dem Zusammenspiel mit Kai Havertz und Karim Bellarabi und Kevin Volland, den möchte ich da nicht vergessen. Wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Hat jetzt auch immer mehr, bringt jetzt immer mehr das Selbstvertrauen noch auf den Platz. Sonst hat man das in einzelnen Aktionen gesehen. Hat ja auch bei der Nationalmannschaft schon für Furore sorgen können, wenn er reingekommen ist und eingewechselt wurde. Und jetzt bestätigt er eigentlich nur das, was ich schon immer in ihm gesehen habe, nämlich, dass er Riesenpotenzial hat und ruft das endlich ab. Und deswegen sehe ich da absolut jemanden, der da auf der 10 gerade für Deutschland in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen kann. Und deswegen traue ich ihm da auch einen Schritt zu einem noch größeren Verein zeitnah zu.
Ja, wir haben ja es auch immer mal wieder angesprochen, auch wenn es um Bayern München ging, wenn es um deutsche Talente geht, warum man so einen Jungen nicht verpflichtet hat beziehungsweise zu sich geholt hat. Also ich bin auch sehr überzeugt von ihm. Ich bin auch der Meinung, dass er auf der Zehnerposition gut performen kann, auch bei der Nationalmannschaft. Dementsprechend werden wir das weiter beobachten. Wenn er weiter so performt, dann kommt man dran gar nicht vorbei, weil er einfach extrem gut ist. Punkt.
Richtig. Und wer auch wieder performt hat, Mert, auch in den letzten Wochen hat er schon performt, ist der Stürmer vom VfL Wolfsburg, Weghorst. Wieder ein gutes Spiel gemacht bei SC Freiburg. 3:3 ist es ausgegangen, das Spiel. Geiles Spiel, viele Tore und da eine besondere Szene. Deswegen spreche ich das nochmal an mit Weghorst. Kriegt den Ball vorne in der Sturmmitte, legt ihn mit der Hacke durch und Renato Steffen schließt eiskalt ab. Wirklich ein geiles Tor der Wölfe. Aber man muss die Moral der Freiburger auch hochheben. Dreimal zurückgekommen und ausgeglichen und fast noch den Siegtreffer erzielt. Kurz
richtig,
vor Schluss.
Ja, da gab es noch am Ende eine strittige Szene. Meiner Meinung nach, muss man den nicht zwingend abpfeifen. Da ist ein Spieler passiv im Abseits, da gibt es wohl einen kleinen Kontakt mit Castells und dadurch wird er aktiv und fällt das 4:3 nicht für die Freiburger, womit sie 3 Punkte eingeheimst hätten. Aber wie gesagt, strittige Szene für mich.
Habe ich so auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Sonst gibt es ja immer den Fall, dass der Spieler eher im Sichtfeld steht und dann wird ihm eine aktive Bewegung vorgeworfen. Ja. Diesmal stand dahinter Kulen Castells. Aber ich habe da einen Kontakt gesehen auf der Kameraaufzeichnung. Mert, ich weiß nicht, welche Perspektive du da hattest im Studio. ich habe da einen leichten Kontakt gesehen und deswegen ist es für mich auch völlig okay, dass da so entschieden wurde. Hätte es den Freiburger natürlich gegönnt, gerade nach diesem Spielverlauf und nach diesem Spiel. Es war wirklich ein geiles Spiel, muss man sagen. Und deswegen, schade für die Freiburger, aber ich denke, ein Unentschieden ist dann doch für beide okay. Denn Freiburg war es natürlich wichtig zu punkten und für die Wölfe auch auswärts dann noch was mitgenommen, auch wenn man da jetzt dreimal geführt hat. Aber ich denke, das war ein Spiel für die Zuschauer und damit ja natürlich auch für uns. Und ich glaube, da können wir schnell weitermachen, oder Mert? Weil da kommen wir natürlich zu einer speziellen Mannschaft für uns beide. Das war ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Hannover 96 gegen unsere Freunde vom 1. FC Nürnberg. Ja, und ein Mann hat da den Unterschied gemacht, wo ich im Winter noch gesagt habe, ich weiß nicht, ob der jetzt Hannover 96 zum Klassenerhalt schießt. Hat er natürlich lange noch nicht. Aber er hat jetzt einen Doppelpack zum Sieg beigesteuert im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Nikolai Müller.
Ja, Nikolai Müller doppelt getroffen. Sehr überraschend, auch für mich. Habe ich so nicht erwartet. Nürnberg unter der Woche schon gegen den HSV ausgeschieden im DFB-Pokal, jetzt gegen den Hannover, gegen Hannover 96 verloren, also gegen die Teams aus dem Norden tun sie sich schwer. Kleine Anmerkung, wer mal den Kapitän von 1. FC Nürnberg mal hören will, wie er seine Sichten sind zum Fußball, kann sich das natürlich gerne mal reinziehen. Wir haben nämlich den jungen Mann interviewt, wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne mal machen. Und ja, zu dem Spiel muss ich sagen, Hannover, ja, setzt sich da durch, im Kellerduell gibt die rote Laterne quasi an Nürnberg ab. Kein Leckerbissen, muss man schon sagen. Bei Nürnberg fiel echt extrem auf, dass sie einfach die Chancenverwertung, da liegt das Hauptproblem, weil sie da auch ja, einfach mal keinen richtigen Knipser haben, der da Tore macht. Und Hannover hatte in diesem Spiel einen Knipser und das ist Nikolai Müller. Und ich muss schon selber ein bisschen schmunzeln, wenn ich seinen Namen dazu sage. Aber ja, in diesem Spiel den Unterschied gemacht und extrem wichtiger Sieg.
Macht er sogar ganz gut, die Dinger.
Ja, sein zweites Tor macht er sehr gut. Ja. Gewinnt er da das Laufduell und dann in die lange Ecke macht er echt gut. Muss man auch anerkennen in diesem Fall. Und ja, ich weiß nicht, Hannover 96, glaubst du, das ist jetzt die Wende? Also, holen sie jetzt nochmal Punkte?
Ja, es war natürlich ganz wichtig für Thomas Doll. Im zweiten Spiel jetzt den ersten Sieg. Ich glaube, damit ist er auf jeden Fall zufrieden. Allerdings ändert sich nichts daran, dass ich denke, dass Hannover 96 für den Rest der Bundesliga einfach nicht stark genug ist. Man muss sagen, Nürnberg jetzt natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Die hatten jetzt auch noch das Auswärtsspiel bei 96 und halt letzte Woche im Pokal. Ja, da geht die Moral natürlich ein bisschen nach unten, obwohl man zu Hause ja zuletzt tolle Auftritte hatte und da auch einen Punktgewinn gefeiert hat. Ist das natürlich sehr schade. Allerdings muss man sagen, auch der VfB Stuttgart, zu dem kommen wir ja gleich noch, die haben auch verloren. Deswegen für Nürnberg lange nichts durch. Die sind da alle noch im Kosmos. 3 Punkte ist der Relegationsplatz weg. Da geht sicherlich noch was. Und der Gewinner des Spieltags dann unten drin war eindeutig Düsseldorf, aber auch dazu gleich ja noch mehr. Deswegen, ich denke nicht, dass es die Wende war jetzt mit einem Sieg für Hannover, aber natürlich für Thomas Doll auch ein wichtiger Schritt, um das Selbstvertrauen der Spieler ja wieder in die richtige Richtung zu bekommen.
Definitiv, ja. Diese Erfolgserlebnisse braucht man, wenn man da unten drin ist und vor allem gegen so einen direkten Konkurrenten. Ich glaube, das kann nochmal pushen, aber ich sehe das ähnlich. Ich sehe einfach nicht, gegen wen Hannover noch punkten soll. Vielleicht gegen Stuttgart nochmal. Aber sonst wird es halt definitiv richtig, richtig schwer.
Ja, und Thema Selbstvertrauen ist natürlich im Abstiegskampf, spielt das eine wichtige Rolle. Aber auch oben kann das ein wichtiger Faktor sein. Und da frage ich mich eigentlich, was ist da mit Borussia Mönchengladbach los? Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich das Ergebnis gesehen habe. Habe dann nochmal auf Aktualisieren gedrückt, aber es war alles richtig. Gladbach verliert zu Hause gegen die Hertha 3-0. Ausgerechnet gegen unsere Hertha, Mert, aus den letzten Wochen. Ja, Davy Selke, der hat da performt, mein Freund. Letzte Woche schon im DFB-Pokal. Wir haben es gefordert, dass er mal wieder Spielzeit kriegen soll. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere Bundesliga-Trainer hier nicht mal reinhört. Denn aktuell ist das schon, das geht...
Fällt auf langsam.
Mit Geisterhand geht das zu, Mert. Davy Selke gespielt von Anfang an, Vedat Ibisevic dafür auf der Bank. Und man muss sagen, die richtige Entscheidung von Paul Dardai, denn Davy Selke, starke Performance, Tor vorbereitet, Tor gemacht. Sehr beeindruckendes Spiel von ihm. Auch seine PS, das Tempo nämlich auf den Platz gebracht. Waren alle rundum zufrieden mit. Aber auf der anderen Seite, ja, was ist da los bei Borussia Mönchengladbach? Ein Schatten ihrer selbst. Keine gute Performance in allen Mannschaftsteilen, zu wenig. Nicht klare Torschancen rausgespielt, Alassane Plea ein bisschen abgetaucht. Thorgan Hazard, die haben da einen guten Angriff gehabt in der ersten Halbzeit, danach war es das aber auch. Ja. Und dann verliert man zu Hause überraschend 0-3 und gibt den zweiten Tabellenplatz damit auch ab.
Ja, für mich auch extrem überraschend, Gladbach kaum wieder zu erkennen. Umso stärker die Hertha, Davy Selke hat da eindeutig den Unterschied gemacht, extrem gut drauf gewesen an diesem Spieltag. Ginter völlig überfordert gewesen mit ihm, sei es in Zweikämpfen, sei es in Laufduellen, also es fiel sehr, sehr auf. Und Hertha extrem gut gegen die Top 3, schon im Hinspiel gegen Gladbach gewonnen, 4-2, 2-0 gegen die Bayern, unentschieden gegen Borussia Dortmund und jetzt wieder gewonnen gegen Gladbach, also es fällt schon auf. Und wir strafen dich bisschen mit Lügen, denn du hast ja immer gesagt, Hertha, Rückrunde immer schwierig und so. Momentan läuft es sehr gut Und Davy Selke haben wir, wie du schon gesagt hast,
angesprochen. Momentan läuft es ja gut. Letzte Woche haben sie verloren. Und Tabellenplatz 8 ist jetzt auch noch nicht das. Du hast sie gleich am Anfang der Saison in der Champions League gesehen, Matt. Da gehören sie nicht hin. Deswegen aktuell natürlich auf einem Tabellenplatz, wo ich sie auch sehe, auf Platz 8, vielleicht noch Platz 7. Ich denke, Europa ist noch zu früh für diese Mannschaft.
Ja, Davy Selke möchte ich nochmal ansprechen, weil...
Gerne.
Extrem, extrem auffällig. Das eine Tor bereitet er überragend vor, mit überläuft der Ginter und legt ihn dann clever rein, macht dann auch mal sein eigenes Tor. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, witzig, dass kaum haben wir es angesprochen, setzt der junge Mann das um. Ich weiß nicht, ja, wie du schon sagst.
Es geht mit dem Teufel zu. Ja, und es wird natürlich auch spannend in der nächsten Woche für die Hertha, wenn wir da schon mal einen kleinen Ausblick wagen dürfen. Denn da geht es zu der Mannschaft, beziehungsweise man hat die Mannschaft zu Gast, die in der Rückrunde jetzt noch kein Spiel verloren hat, nämlich Werder Bremen. Und das könnte dann wirklich richtungsweisend werden, denn die Bremer, die wollen auch so langsam wieder aufschließen, haben jetzt gegen den FC Augsburg am Wochenende 4-0 gewonnen, Mert. Überragende Performance der Bremer, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ein Mann, der nicht schnell ist, sondern Rashica, da doppelgepackt. Und musste dann später raus wegen Rücken, clever gemacht, der junge Mann, schnell unter die Dusche, damit er Autogramme später geben kann. Ja, die Bremer überzeugen, 4-0 gewonnen zu Hause und deswegen wird das nächste Woche natürlich heiß.
Definitiv, Bremen noch völlig berauscht gewesen von dem Weiterkommen gegen Dortmund, hat man direkt gemerkt. Und momentan fällt auch einfach auf, was wir schon auch angesprochen haben bei Bremen, diese Spielweise, vor allem wie die Spiele sich dann immer entwickeln, das ist immer in hin und her sehr intensiv. Aber Augsburg in diesem Spiel völlig chancenlos. Also gegen so einen Werder Bremen haben sie einfach keine Mittel gefunden. Das auch völlig zu Recht, dann, dass Bremen da 4-0 gewinnt. Wirklich sehr stark performt. Rashica, hast du angesprochen, das eine Tor macht er richtig stark. Lässt ihn da ins Leere grätschen und schiebt ihn dann da lange Ecke rein. Extrem gut. Ich bin, wie gesagt, Werder Bremen ist so ein bisschen Überraschungstüte. Man weiß nicht, wo es wirklich hingeht. Die hatten jetzt auch ihre schwache Phase, aber ja, nächste Woche wird es extrem wichtig.
Ja, aktuell sind sie wieder so ein bisschen im Lauf. Und dann, ja, das Spiel gegen Hertha, da freue ich mich schon nächste Woche drauf. Das wird wirklich für beide Mannschaften dann richtungsweisend in der Tabelle, da sie ja punktnah beieinander sind. Ein Punkt trennt die beiden nämlich. Mhm. Das wird spannend, ob dann die Bremer vorbeiziehen. Das macht auf jeden Fall auch die Kämpfe dann um die Europa-League-Plätze wieder spannend. Und wer da auch so ein bisschen im Dunst ist, Europa League und Champions League, ist natürlich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, Matt. Und das war, ja, ein 0-0 der besseren Sorte, sagt man doch immer so schön.
Ja, schöne Phrase auf jeden Fall. Es war ein interessantes Spiel, sage ich mal. Ich habe Frankfurt tatsächlich besser gesehen, obwohl Leipzig die besseren Chancen hatte. Ich hatte das Gefühl, Frankfurt hatte mehr Kontrolle über das Spiel. Aber wie gesagt, Leipzig mit den besseren bzw. klareren Chancen. Erinnere mich da an Werners Torchance mit dem Kopfball. Und 0-0. Ja, Frankfurt tut sich schwer gegen wirklich gute Teams. Von oben tun sie sich immer schwer. Jetzt ein Unentschieden rausgehasselt, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um wirklich da nochmal international zu spielen. Ich sehe sie gerne, würde sie gerne international sehen. Aber dieser Sieg wäre halt extrem wichtig gewesen, um da an Leipzig nochmal ranzukommen. So ist Leverkusen jetzt hinten dran und so hat man jetzt extrem Druck.
Und du hast eben die Bilanz der Hertha gegen die Spitzenteams gelobt und genau das Gegenteil ist nämlich bei Eintracht Frankfurt der Fall. Da konnte man gegen die Spitzenteams noch nicht so wirklich punkten in dieser Saison und das macht dann vielleicht auch den Ausschlag nachher aus, ob das für die Champions League reichen könnte, zu der ja Luka Jovic im Dezember noch gesagt hatte, wenn Eintracht Frankfurt Champions League spielt, dann kriegt man mich hier nicht weg. Allerdings streuen sich jetzt die Gerüchte, der FC Barcelona ist da dran an dem jungen Mann und möchte da investieren und den weglocken aus Frankfurt. Der Berater soll sich da schon aufs Gehalt geeinigt haben. Das wäre natürlich ein Wahnsinnstransfer für den jungen Mann. Allerdings frage ich mich auch, warum da der FC Bayern noch nicht aufgekommen ist oder warum da noch keine Meldungen wieder, schöne Grüße an die Bild-Zeitung, noch nicht entstanden sind. Könnte eine interessante Personalie werden. Und ja, Eintracht Frankfurt, die müssen auf jeden Fall in den Spitzenspielen demnächst jetzt nochmal was tun und punkten. Aber es war auch ein Duell der beiden Trainer, Adi Hütter und Ralf Rangnick. Ralf Rangnick hat ihn damals zu Red Bull Salzburg nämlich geholt als Trainer. Und die beiden kennen und schätzen sich. Und ja, man denkt jetzt in so einem Spiel, dann wird taktiert. Nein, es war ein Spiel mit offenem Visier. Das kann man nochmal sagen zum 0-0. War sicherlich besonders. Aber auch, ja, wie du es gesagt hast, RB Leipzig hat die Dinger nicht gemacht und deswegen geht das Ergebnis ja in Ordnung.
Ja, ich glaube, Leipzig kann mit dem Ergebnis besser leben als Frankfurt. Wie gesagt, Frankfurt gegen die Top-Clubs, da ja, muss man einfach besser punkten, um auch ein bisschen Ruhe zu haben tabellarisch, sage ich mal. Jetzt, wie gesagt, haben sie extrem Druck mit Leverkusen. So gut wie Leverkusen drauf ist, ja, wird es auf jeden Fall nochmal eng, da Platz 5 zu verteidigen. Beziehungsweise, wenn es noch weiter hochgehen soll, dann muss man da nochmal eine Schippe rauflegen.
Ja, und für RB Leipzig halt bleibt der Abstand dann zu Frankfurt bestehen. Deswegen hast du da völlig recht, dass das Ergebnis natürlich für RB besser war. Ja, und für eine Mannschaft war das Ergebnis am Wochenende nicht so gut, denn nach einer 3-0-Führung schenken die Schwarz-Gelben aus Dortmund ja, den Sieg her und gegen die Remis-Könige ja, von der TSG Hoffenheim, das 9. Unentschieden in dieser Saison, geht es dann doch noch 3-3 aus. Mert, was war da los?
Schon wieder Unentschieden, ey, unfassbar. Ja, Dortmund extrem gut gestartet. So wie man es gewohnt war und gewohnt ist normalerweise. Geile Tore wieder dabei, wenn ich da an das Tor von Guerrero denke. Sancho mit Götze zusammen, mit der Hacke abgelegt, Tunnler und dann Götze spielt ihn quer. Ja, berauschen sich an sich selbst quasi. Sancho wieder extrem gut performt, finde ich. Gutes Tor gemacht, hatte nochmal ein, zwei Möglichkeiten, um ja nochmal das 4-0 zu machen.
Mario Götze von Anfang an.
Richtig, Mario Götze von Anfang an, Alcacer kam nur rein, diesmal nicht getroffen als Joker. Götze auch mit seinem 50. Bundesliga-Tor, auch da nochmal Glückwunsch. Auf jeden Fall Dortmund extrem gut gestartet und vielleicht war das auch der Fehler. Momentan können sie die Führungen, die sie immer spielen, nicht so wirklich über die Runden bringen. Und ja, jetzt fragt man sich, fängt es an im
Aber
Kopf
woran
zu
lag das, Matt?
Ich glaube einfach, dass sie sich zu sicher waren. Also wenn man da 3-0 Hoffenheim wirklich an die Wand spielt, denkt man sich, okay, heute kann man das jetzt nochmal locker runterspielen und du kennst das selber, dann fällt das 3-1, dann denkst du noch, okay, alles in Ordnung, dann kommt das 3-2 und dann fängst du an zu wackeln.
3-2 ja auch relativ spät gefallen, 84. Minute.
Ja, und dann denkt man sich, ja, passiert eh nichts mehr und dann ja, schlägt Hoffenheim nochmal zu. Deswegen ist nochmal die Frage, fängt es jetzt an zu rattern bei Dortmund?
Ja, kann natürlich sein. Der Abstand beträgt jetzt 5 Punkte, denn das können wir wegnehmen. Bevor wir dazu kommen, die Bayern haben gepunktet, dreifach. Deswegen wird das natürlich in der Tabelle enger. Aber vielleicht ist das auch der Ausfall von Marco Reus, der auf dem Platz natürlich ein Leader ist und so ein Ergebnis dann mit über die Zeit retten konnte. Letzte Woche hat das nicht geschafft in Frankfurt. Diesmal jetzt klappen können. Jetzt im DFB-Pokal ist man auch ausgeschieden. Ja, da fangen anscheinend die Gedankenspiele an bei den Spielern.
Ja, extrem schade für mich. Ich hoffe tatsächlich, dass sie diese Saison das über die Bühne bringen, weil das einfach Spaß macht, wie Fußball spielen. Jetzt auch mit Hinblick auf die Champions League, Marco Reus nicht mitgefahren, mit seiner Oberschenkelverletzung, bleibt zu Hause. Ja, leichten negativen Trend jetzt bei Dortmund.
Ja, und apropos Champions League, da gab es ja auch eine Umfrage von uns, ob die Dortmunder das schaffen. Und da haben sich 80%, glaube ich, oder sogar 90% haben sich dafür ausgesprochen,
das auf jeden Fall deutlich,
dass
ja.
Dortmund das schafft. In der Champions League. Natürlich, wenn Marco Reus ausfällt, das ist ein Riesenfaktor für mich in der Champions League gerade.
Definitiv.
Denn da ja, braucht man nochmal Spieler, die den Unterschied da machen können. Und ich sehe Tottenham natürlich aktuell in einer sehr guten Verfassung in der Premier League. Und sowieso weißt du, was ich von Tottenham halte. Deswegen ja. Glaube ich, wird das für Borussia doch in der aktuellen Verfassung. Man dachte, die sind gut drauf, die können das mit reinnehmen. Ja, sieht das, ist das jetzt so ein bisschen gekippt durch den ja, negativen Beigeschmack vom DFB-Pokal, da hat man sich sicherlich mehr ausgerechnet, durchaus ärgerlich. Jetzt Birki auch beim ersten Gegentor von Hoffenheim so ein bisschen unsicher, ja. Das Ding, das kreide ich ihm natürlich auch ein bisschen an. Und man muss jetzt auch mal die TSG nochmal loben, wie die immer zurückkommen, das ist schon verrückt.
Ja, aber leider wieder kein Sieg. Ich frage mich, was da los ist. Die können einfach nicht siegen, wieder ein Unentschieden. Ja,
weiß aber auch da ist noch alles drin für die Europa League. Die halten sich natürlich mit ihren Unentschieden da immer noch, noch fest, Julian Nagelsmann. Hat ja in der letzten Woche selber gesagt, er ist so ein bisschen schuld an allem, weil das jetzt so früh war mit seinem Wechsel und so, dass natürlich die Situation so besteht. Aber ja, nichtsdestotrotz ist auch in den nächsten Wochen für diese beiden Mannschaften wieder alles möglich. Und wir werden das natürlich in der Champions League diese Woche verfolgen, was die Borussia da macht. Da wird am Mittwoch ja ein Special kommen von uns, Tor Champions League, blaues Blut bei uns, den Aristokraten am Mittwoch. Und da werden wir natürlich dann über die Partie von Borussia Dortmund und den Tottenham Hotspurs sprechen und hoffentlich dann ja, mit einem Sieg für die deutsche Mannschaft oder einem guten Ergebnis. Die Auswärtstorregel bleibt ja noch bestehen aktuell. Da hoffen wir uns natürlich was, auch vielleicht von Paco Alcácer, dass er da wieder zuschlägt. Und ich denke, damit können wir weitermachen, Mert. Nämlich mit dem Spitzenspiel des Spieltags, ja, so gesehen. Bayern München gegen die Schalker, obwohl das ja tabellarisch jetzt nicht unbedingt das Spitzenspiel ist, aber natürlich von den Namen und der Tradition her. Und deswegen, ja, die Bayern gewinnen zu Hause 3-1. Ralf Herrmann im Tor bei den Schalkern. Guten Auftritt gehabt, kann man sagen. Und jetzt hätte ich gerne eine Einschätzung von dir zu diesem Spiel, Mert. Denn danach kommt er noch drumrum.
Ja, 3-1 gewinnt Bayern zu Hause. Völlig ungefährdet, meiner Meinung nach. Ich meine, Schalke viel zu schwach. Viel zu viel Respekt gehabt vor den Bayern. So kannst du da auf jeden Fall nichts holen, vor allem nicht in der Allianz Arena. Und ja, Bayern, das war halt ein Sieg so nebenbei. Ich glaube, Schalke in der Verfassung ist einfach ungefährlich für die Bayern und dementsprechend gewinnen die da souverän. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Personalie
bei Schalke... Hast du es so deutlich gesehen?
Ja, definitiv. Also ich habe da Schalke jetzt... Ich erinnere mich an keine Torchance, außer das Tor. Und
es gab dann Pfosten, Kopfball oder Schuss, den Ulreich dann noch gegen die Hand kriegt.
Okay, zählen wir das nochmal mit rein. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass Bayern da extrem souverän war und ich Schalke da jetzt nicht gesehen habe, dass sie dran und dran war, drauf und dran waren, das Spiel zu gewinnen bzw. für sich zu entscheiden. Aber ja, wie gesagt, eine Personalie möchte ich trotzdem ansprechen.
Ahmet Kutucu.
Genau so sieht's aus. Ahmet Kutucu. Freitag
Profi. Es ist ein Türke.
Deutsch-Türke. Freitag seinen Profivertrag unterschrieben, im Pokaldebüt Traumtor gemacht und jetzt ja auch sein erstes Bundesliga-Tor und das gegen die Bayern. Ich glaube, was Geileres kann es nicht geben als so einen jungen.
Ja, ähnliche Geschichte wie bei Joel Matip damals, auch gegen die Bayern sein erstes Pflichtspieltor gemacht für die Schalker. Natürlich immer eine schöne Geschichte. Wir wissen, wo der jetzt spielt. Jetzt werden Parallelen gezogen. Ja, sehr gutes Tor von ihm. Ist er Jerome Boateng kurz mal davon geeilt im Laufduell mit Ball. Sehr gut gemacht und eiskalter Abschluss. Da konnte Sven Ulreich nicht viel halten. Ja, und da ist natürlich auch eine interessante Personalie. Was mit Manuel Neuer? Kommt er nochmal zurück oder macht er erstmal Urlaub?
Wieder so schwammige Aussagen von den Bayern. Also man hat da nicht wirklich transparent...
Wird er gepokert für die Champions League?
Ah, ich weiß es nicht, ey. Ganz, ganz komisch auf jeden
oder
Fall.
Oder Blackjack.
Ja, ganz, ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, kann da nicht wirklich durchblicken. Man kriegt da auch keine richtige Info zu. Also man sagt, ja, verletzt am rechten Daumen, und aber ist nicht so schlimm. Kann dann doch ein, zwei Wochen wieder ran. Weiß nicht, ganz, ganz komisch. Aber allgemein, was bei den Bayern los ist,
ja,
ist
da wird für komisch. Mich schon ein bisschen gepokert. Bei den Transferdetails um Fiete Arp wurde zum Beispiel nicht so viel gepokert. Da ist jetzt rausgekommen, der junge Mann kommt spätestens 2020 zu den Bayern. Die Entscheidungskraft liegt wohl beim Spieler. Habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja.
Auf jeden Fall eine interessante Geschichte für den für Fiete Arp. Mit 19 Jahren so ein Vertrag bei den Bayern. 5 Millionen gibt es da. Über 4 Jahre, glaube ich. Das ist schon ganz ordentlich.
Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich für den jungen Mann. Habe ich so auch noch nicht mitbekommen, dass der Spieler selbst entscheiden kann und darf, wann er kommen möchte. Aber für mich definitiv zu früh.
Niko Kovac hat gesagt, ich gebe euch Brief und Siegel. Die Aussage kennen wir ja, Mert, von einem ex-St. Pauli-Trainer damals. Brief und Siegel gibt Niko Kovac. Der junge Mann wird Nationalspieler.
Ja, also die Aussage ist jetzt nicht so gewagt, weil er schon zu den besten deutschen Talenten zählt, definitiv. Aber wie ich schon gesagt habe, für mich kommt dieser Schritt viel zu früh. Das ist so typisch Götze-Podolski-mäßig, finde ich. Der hat sich noch gar nicht bewiesen im Profibereich, meiner Meinung nach. Klar hat er gute Ansätze.
Und also da muss ich jetzt mal dazwischen kriegen. Götze und Podolski haben natürlich schon viel mehr vorzuweisen.
Da wollte ich genau hinaus. Fiete Arp hat sich noch nicht bewiesen, meinte ich, im Profibereich. Götze und Podolski waren natürlich da schon gestandene Spieler in ihrem Verein und sind dann zu den Bayern. Und bei Fiete Arp ist das meiner Meinung nach viel zu früh. Wie gesagt, noch keine wirklichen Fußstapfen so im Profibereich hinterlassen. Hat ein, zwei gute Spiele so gemacht, ein, zweimal getroffen, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ja definitiv ein Transfer für die Zukunft. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der sich so extrem da durchsetzt und dass die Bayern ja da extrem auf ihn bauen werden, weil es extrem junger Spieler, der muss noch richtig viel lernen. Klar ist Bayern so, wenn es darum geht, in Deutschland vielleicht die erste Adresse, wo man hingehen möchte. Aber wie gesagt, für mich viel zu früh.
Ja, es gab ja auch dann Spekulationen, dass der Vater ihn wohl gedrängt haben soll, diesen Vertrag anzunehmen und zu unterschreiben, damit man finanziell abgesichert ist. Würde ich natürlich auch alles verstehen, wenn das so gelaufen ist. Auf jeden Fall wird das interessant zu sehen sein, wie die Bayern mit dem Spieler dann umgehen, wenn er dann wirklich vor Ort ist an der Säbener Straße, ob er vielleicht dann doch erstmal wieder ausgeliehen wird oder nicht. Ich meine, Ähnliches hat man ja mit Nils Petersen damals gemacht, hat man verpflichtet, dann ausgeliehen. Leo Bittencourt, auch so ein Kandidat gewesen, der ja bei Bayern unter Vertrag war, aber ja dann in anderen Vereinen erstmal aufgelaufen ist. Ich denke, so eine Lösung wird dann erstmal das Realistischste sein in diesem Fall, denn ja, der Junge hat Qualität, das kann man sagen, hat er in der Bundesliga letztes Jahr in ein, zwei Spielen auf jeden Fall aufblitzen lassen. Ich denke, jetzt in der zweiten Liga ist das eine neue Situation für ihn, auch eine durchaus schwierigere, weil natürlich viele Augen auf ihn gerichtet sind und er da nicht der Heilsbringer sein kann in so jungen Jahren. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie die Entwicklung weitergeht und bin gespannt. Niko Kovac hat ja auch gesagt, das ist so ein bisschen so eine Aktie. Ja. Und das ist natürlich klar, der wird seinen Wert dann auf jeden Fall steigern, wenn er irgendwo eine gute Rolle spielt. Und das ist vielleicht ja, gar nicht so unclever von den Bayern.
Ja klar, so gesehen macht der Transfer auf jeden Fall Sinn. Da bitte mich nicht falsch verstehen, auf jeden Fall. Und dass er Talent hat und Qualitäten hat.
Geringe auch. Ablöse auch, 2,5 Millionen.
Also für die Bayern ist überragender Transfer, braucht man gar nicht drüber reden, weil damit kann man auch arbeiten, auch längere Sicht. Wenn er dann nicht funktioniert im Verein, kann man ihn ausleihen oder verkauft den weiter und geht damit Plus raus am Ende des Tages. Aber aus Spielersicht, weiß ich nicht, macht für mich weniger Sinn auf jeden Fall. Klar, ist Bayern so. Wie gesagt, wenn da auf dem Display FC Bayern München steht, geht man ganz schnell ran. Und ja, ist natürlich eine schwierige Situation, wenn da auch die Familie Druck macht und.
Robert Lewandowski wird auch nicht jünger. Und wenn der jetzt in den nächsten Jahren noch bei Bayern der Stürmer Nummer 1 sein wird, was ja aktuell nach den Aussagen von Hasan Salihamidžić in der letzten Woche im Zwiegespräch mit Didi Hamann stattgefunden hat, so aussieht, dann könnte er natürlich in seinem Rücken ein bisschen lernen, dann Einsatzzeit nach und nach bekommen. Also wird interessant zu sehen sein, wie die Bayern das einbauen. Ja, und da sind wir beim nächsten Thema. Hasan Salihamidžić und Didi Hamann, ja, die haben sich in den letzten Wochen gern. Didi Hamann hat da über Robert Lewandowski ein bisschen gesprochen und Hasan Salihamidžić natürlich, wie man ihn kennt, eiskalt im Interview. Das ist eine Kampagne. Didi Hamann ist ein Problem für Sky und war da nicht abzubringen. Auch auf andere Fragen hat er nur geantwortet, das ist eine Kampagne. Hatte wieder seine zwei Sätze, die er da durchgedrückt hat. Wie hast du das Ganze beobachtet?
Ja, witzig, dass Didi Hamann da wieder angesetzt hat, worüber wir auch gesprochen haben in den letzten Wochen. Und zwar an der Leistung von Lewandowski. Didi Hamann hat nicht ganz so Unrecht, muss man dazu sagen, finde ich. Salihamidžić zeigt sich jetzt kämpferisch, hat da bestimmt auch Druck bekommen von den Bossen auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall witzig zu sehen, wie da geschossen wird hin und her. Und dass da endlich mal wieder Beef ist. Aber was ich ganz interessant war die Aussage von Uli Hoeneß über Lewandowski. Denn er hat gesagt, hätte er heute eine super Leistung geboten, hätte er 4 Tore gemacht gegen Schalke. Und das setzt ja auch daran, was Didi Hamann gesagt hat.
Das hat Uli Hoeneß gesagt.
Ja. Und wenn man sich da die Chancen anguckt von Lever, hat Uli Hoeneß nicht ganz Unrecht.
Ja, aber Uli Hoeneß hat natürlich auch in den letzten Wochen gesagt, Robert, der hat sich verändert. Der ist jetzt ein richtiger Bayern-Spieler, der geht jetzt vorweg. Er hat ja auch die Kapitänsbinde dann bekommen, symbolisch in der letzten Woche. Da hat es nochmal ein Zeichen gegeben von der Vereinsführung und vom Trainerteam. Mensch, Robert, wir stehen komplett hinter dir. Und da habe ich auch einen Robert Lewandowski gesehen, der auf einmal geklatscht hat für seine Mitspieler. Und so wurde dann, habe ich gelesen in der Presse. Ja, das ist natürlich alles wieder ein bisschen hochsterilisiert. Wir werden alle sehen, was Robert Lewandowski wert ist, jetzt in den nächsten Wochen, denn in der Champions League, da muss er natürlich nochmal für die Bayern das Ruder rumreißen, wenn es was werden soll mit dem Viertelfinale. Und da wird es dann ganz spannend für uns.
Definitiv. Ich habe schon auch wieder Zeitungen, Titeln sehen, Lewandowski zeigt seinen Kritikern. Und da möchte ich doch bitte sagen, das war jetzt Schalke 04. Und wenn man sich da die Chancen anguckt, wie zum Beispiel die eine, wo er völlig frei im 16er ist und sein Schuss noch am Ende geblockt wird. Also wenn du ein Top-Stürmer bist, dann machst du die blind rein und dann gehst du da tatsächlich mit 4 Toren oder 3 Toren nach Hause. Ja, du hast es angesprochen, die Wochen der Wahrheit kommen jetzt gegen Liverpool und da wird sich zeigen, wie wichtig er tatsächlich ist und wie gut er tatsächlich gegen Spitzenclubs ist. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er sich gegen Virgil van Dijk macht. Obwohl, der ist im ersten Spiel nicht dabei. Stimmt. Fällt mir gerade ein. Dann im Rückspiel. Aber ja, wie gesagt, Lewandowski auf jeden Fall interessant, wie das da sich weiterentwickeln wird. Finde ich cool, dass die Bayern ihn da jetzt ein bisschen unterstützen. Und ja.
Und was natürlich auch interessant ist, was macht Dominik Tedesco in den nächsten Wochen auf der Torwartposition? Da freue ich mich schon drauf, das zu beobachten. Das wird nochmal interessant für uns.
Ja, er hat ja schon angekündigt, dass Nübel tatsächlich weiterspielt, wenn er wieder darf. Aber ja, Tedesco bleibt auf jeden Fall Thema. Und zwar geht das Ganze auch um Rudi. Der hat die Höchststrafe bekommen. Raus in der 33. ausgewechselt worden.
Uiuiui. Bei seinem Ex-Verein.
Uiuiuiui. Und bei Sky wurde auch gesagt, ja, du nimmst Rudi da raus, das ist peinlich, das ist schlechtes Bad Leadership, wurde da genannt.
Und da frage ich dich ja, Mert, kann man da nicht 10 Minuten warten und dann in der Halbzeit den Jungen rausnehmen?
Also extrem bitter für Rudi. Ich glaube, das tut richtig, richtig weh. 33. raus bei deinem Ex-Club, das ist echt ekelhaft. Was anderes fällt mir da nicht ein. Dann wurde auch nochmal nachgeschossen. Der muss einfach besser Fußball spielen.
Jetzt, richtig, Christian Heidel hat das gesagt.
Genau.
Der muss einfach besser Fußball spielen.
Ja, und jetzt frage ich dich, spielt Schalke denn Fußball?
Ja, das ist ja auch so ein Ding, denn... Ja, Christian Heidel hat gesagt, er braucht da mehr Power und mehr Leidenschaft auf der Position. Und da frage ich mich natürlich, warum verpflichtet man einen Sebastian Rudi? Man hat ihn, glaube ich, weiß gemacht, er soll der Taktgeber sein im Spiel von Schalke 04 und nicht der Aggressive Leader, wie man es so schön nennt, der Marc van Bommel-Typ, der jetzt da Leute wegwichst. Entschuldigung die Ausdrucksweise. Aber und das war Sebastian Rudi noch nie. Sondern er war der, der mit einfachen Pässen und gutem Stellungsspiel aufgefallen ist. Und das kann er aktuell auf Schalke gar nicht erfüllen, weil bei Schalke ja der Wurm absolut drin ist im Spiel. Die wissen ja selber nicht so richtig. Da wünschte ich mir mal, die hätten so einen Spieler hier wie Martin Hinteregger, der das mal anspricht in der Presse. Da gibt es sicherlich andere Probleme. Und das, aber da sieht man wieder Dominik Tedesco, der ist eiskalt. Den interessiert dann nichts und Eitelkeiten schon gar nicht und deswegen nimmt er ihn auch einfach raus. Und hat Steffen Effenberg sich auch nochmal geäußert zu Christian Heidel und hat nochmal gesagt, Mensch, was ist da eigentlich los? Er kritisiert gar nicht die Transfers, sondern er kritisiert auch, dass der keine Meinung von außen zulässt oder nicht mal sich noch einen externen Berater mit ins Boot geholt hat, der da ein bisschen Meinung machen könnte im Verein, so wie es bei Borussia Dortmund zum Beispiel Sebastian Kehl jetzt tut. Oder auch Simon Rolfes bei Bayer Leverkusen. Und Christian Heidel wirkt momentan ein bisschen angreifbar.
Definitiv. Extrem viele Baustellen einfach bei Schalke 04. Auch einfach zwischen den Spielern und so die ganzen Aufstellungen, die da hervorkommen und so. Das ist einfach zu viele Baustellen. Da kann man gar nicht erfolgreich sein. Da ist einfach zu wenig Ruhe. Und überraschenderweise halt intern. Normalerweise bist du auf Schalke immer extern, also von außen kommt da immer sehr viel Unruhe rein. Jetzt intern mit Heidel und Tedesco, die machen sich da Baustellen auf. Also kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, aber wollen wir uns jetzt nicht verzetteln, Mert? Machen wir den Spieltag mal zu mit dem letzten Spiel, nämlich dem Gewinner im Abstiegskampf auf jeden Fall von diesem Spieltag, Fortuna Düsseldorf. Auch ein 6-Punkte-Spiel. Also kann man auf jeden Fall so nennen und es ging zur Sache und die Fortun, die machen das überragend gegen die Stuttgarter und gewinnen 3-0 und sorgen dafür, dass Stuttgart auf dem Relegationsplatz gefestigt bleibt und auch Druck bekommt von Hannover 96. Nürnberg ist auch nur 3 Punkte weg und dass die Stuttgarter nicht von der Stelle kommen.
Ja, Stuttgart, ey, ganz, ganz bitter. Ich glaube, die Saison wird richtig, richtig bitter für die Stuttgarter. Ja, Düsseldorf extrem stark, haben wir die letzten Wochen schon angesprochen, wirken wirklich stabil und ja, bei so einem direkten Konkurrenten 3-0 kurz mal weggehauen, ohne irgendwelche ja, kritischen Situationen. Also,
für mich, ich lege mich fest, die sind da unten raus.
Also ich sehe es genauso, weil die wirken wirklich stabil, hat man jetzt in dem Spiel auch gesehen, wirklich souverän und Stuttgart, Schatten seiner selbst, muss man dazu sagen, ja, erkennt da nichts Positives.
Ja, Markus Weinzi soll ja jetzt erstmal noch bleiben, hast du mir vorhin erzählt.
Richtig, ja. Wurde hier bekannt gegeben, es war eine lange Nacht mit vielen Gesprächen, aber Weinzi bleibt auf jeden Fall im Amt und ja, ist das die richtige Entscheidung?
Nee, muss ich sagen, ist nicht die richtige Entscheidung. Ich hätte ihn jetzt entlassen. Ich bin ja nicht ein Freund davon, die Trainer schnell rauszuwerfen, aber was willst du denn da noch machen? Also die spielen ja grausam. Ja. Das ist wirklich grausam. González kriegt auch noch gelb-rot. Ja, für mich auch ein überschätzter Transfer. Und ich sehe da einfach kein Licht am Ende des Tunnels aktuell bei den Stuttgarter. Wenig Hoffnung. Auch Michael Reschke sollte sich langsam mal ja, an die Nase packen und mal überlegen, ob das alles jetzt so funktioniert.
Der hat übrigens auch einen Trainerschein.
Der hat, ja, das, dann sehen wir ihn wahrscheinlich bald an der Seitenlinie. Auch ohne dann Co. und Torwarttrainer. Der wird wahrscheinlich dann alles in Alleinregie machen. Ja, aktuell ein bisschen komisches Bild, was der VfB da abgibt. Das tut mir auch leid für Mario Gomez, der da so ein bisschen mitgefangen ist. Ja, ich würde mir da eine Reaktion wünschen. Hat die Stadt auf jeden Fall nicht verdient und das Stadion und die Fankurve, was da aktuell abgeht. Und ja, für die Düsseldorfer, ich glaube, die Jungs sind durch. Lege ich mich fest, da wird nichts mehr anbrennen. Die sind so stabil in der Saison und schleichen sich da so ein bisschen unterm Radar zum Klassenerhalt. Und damit machen wir den Bundesligaspieltag zu, Mert. Kommen wir nochmal zur Premier League, machen wir nochmal einen kleinen Abstecher auf die Insel. Ja, weil da gab es ein absolutes Spitzenspiel an diesem Wochenende. Und ja, da hat die Mannschaft von Manchester City und Pep Guardiola kurz mal Chelsea die Leviten gelesen und mal 6-0 weggefegt und den Blues die höchste Niederlage ihrer Premier League-Geschichte zugefügt.
Was war da los, ey? Krasses Spiel auf jeden Fall. Kun Aguero, der Spieler des Spiels, definitiv. Also, wir sind ja Fans, da kann man schon mal sagen von ihm, weil er einfach ja, mit einer der besten Stürmer überhaupt ist, wenn nicht sogar der beste momentan. Der macht den Unterschied in diesen Spitzenspielen und auch wieder jetzt richtig, richtig stark performt. Vergibt da, glaube ich, in der 8. Minute sogar freistehend aus 2 Meter eine 100-prozentige. Ja. Aber dann knallt er in 2 Minuten später oder 10 Minuten später aus 25 Metern einfach links oben in Knick. Der Typ ist einfach überragend und ja, Chelsea hat in diesem Spiel keinen Fuß aufs Feld bekommen. Hazard völlig in der Luft. Da wurden auch Fehler begangen und so. Barkley köpft ihn da, versucht ihn da zum Torwart zu köpfen, völlig viel zu kurz. Aguero dazwischen und. Ja, auch Higuain völlig neben sich. Er hat, glaube ich, nur.
Ja, gut, da ging ja gar nichts nach vorne.
Ja, also richtig, richtig schlecht. Und ja, Jamie Carragher hat das angesprochen. Ja, er hat gesagt, dass Sarri, es sieht so aus, als ob Sarri aus Chelsea den Arsenal gemacht hat. Das ist schon witzig auf jeden Fall. Ja, auch bitter für Chelsea. Ich glaube, die haben sich da mehr versprochen, definitiv. Aber ja, so wird auch das Titelrennen in England wieder spannend.
Ja, und vielleicht ist José Mourinho dann doch schneller zurück in der Premier League, als wir uns das gedacht hätten. Er hat ja schon bei den Blues erfolgreich gearbeitet, zweimal. Wäre natürlich dann für uns ein Riesending, wenn er dahin zurückkehren würde. Ja, auf jeden Fall eine Überraschung, dass das so deutlich wurde. Und dann muss ich auch mal sagen, ein bisschen Kritik am Torwart üben. Denn ein, zwei Bälle, da war er dran. Und wenn ein Torwart dran ist am Ball mehr, dann kann er ihn halten, habe ich mir mal sagen lassen. Weiß ich nicht, ob da vielleicht, ja, alle Spieler auch so ein bisschen ohne Selbstvertrauen in dem Spiel natürlich, wenn man schnell hinten liegt. Aber das war wirklich eine Vorführung, denn nach 30 Minuten stand schon 4-0. Ich habe immer gedacht, wirklich, meine App spinnt schon wieder. Aber auch da habe ich mich nicht täuschen lassen. Nein, es war alles richtig und war dann deutlich. Und ja, auch Liverpool hat gewonnen am Wochenende. So ein bisschen die kleine Mini-Krise da mit Traumtoren ad acta gelegt, 3-0 gewonnen. Hast du ja da richtig getippt, habe ich gesehen bei Instagram, wurde sehr gepostet auf unserem Kanal. Hast du richtig getippt. Ja, und Liverpool jetzt in bester Laune für die Champions League-Duelle in den nächsten Wochen.
Liverpool gut drauf, City gut drauf. Auf jeden Fall wird es da richtig, richtig spannend in England. Extrem beeindruckend, wie City ja, die Gegner auch so hinten einschnürt, dass man da hat man als Gegner gar keine Ruhe, gar keine Zeit überhaupt nachzudenken. Da kommt man gar nicht in die Situation, wo du einfach mal Ballphasen hast und. Das ist schon extrem dominant, wie City spielt. Aber auch Liverpool lässt sich da nichts nehmen. Jetzt 3-0 gewonnen. Ich freue mich auf die Duelle mit den gegen Bayern. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ja, es ist geil, dass auch in England das schon spannend ist.
Ja, und aber eine Mannschaft der Stunde dürfen wir natürlich nicht vergessen. Manchester United.
Ja,
auf
stimmt.
Tabellenplatz 4 jetzt.
Ja, krass. Wer hätte das gedacht auf Platz 4? Für Man United, ey.
Ja, José hat es ja schon prognostiziert.
Richtig, richtig.
Inmitten der Saison.
Richtig, ja, das ist schon extrem, was da bei Manchester United los ist. Das macht auch Lust auf die Champions League, denn die spielen ja gegen Paris bekannterweise. Und Paris jetzt auch mit Problemen. Cavani fällt aus, Neymar fällt aus. Und dann ja, gegen so ein Man United in so einer Verfassung wird eng für Tuchel.
Das wird heiß und da freuen wir uns natürlich auf geile Spiele. Hier nochmal der Verweis auf unsere Mittwochsfolge um 0 Uhr, wird sie online kommen, über die Champions League. Das wird natürlich geil für uns.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja, bei Man United läuft es. Paul Pogba wieder getroffen. Richtig, richtig gut. Und ja, und in Italien geht es natürlich auch nochmal ab.
Ja, da geht es richtig ab. Da möchte ich gar nicht über die Spiele sprechen mehr, sondern da habe ich nur gelesen, Emre Can und Sami Khedira haben Juventus wieder zum Sieg verholfen. Ja, aber da geht es auch in der Kabine richtig ab. Massimo Allegri, der Trainer von Juventus Turin, hat nämlich ja Douglas Costa, den kennen wir noch vom FC Bayern München, aus dem Kader gestrichen, weil er hat einen Autounfall und ist dann aber zu Neymar zum Geburtstag irgendwie geflogen, um zu feiern. Und ja, wurde aus dem Kader gestrichen und es wurde an seiner Professionalität gezweifelt. Da soll jetzt wohl ein Angebot von Manchester United vorliegen. 60 Millionen wollen die wohl für ihn zahlen. Und ja, Paulo Dybala ist nur eingewechselt worden, hatte im letzten Spiel das Stadion vorzeitig nach seiner Auswechslung verlassen und auch diesmal ist er nicht mit zu den Fans in die Kurve gegangen, sondern direkt nach dem Abpfiff zum Duschen und dann nach Hause. Ja, gab da auch Kritik von Allegri, er hat gesagt, ja, er hat sich entschuldigt, ist auch alles gut, aber natürlich, kleiner Stichler nochmal, aber ich weiß nicht, ob das würdig ist für einen Vizekapitän.
Ja, ganz komische Situation da bei Juventus Turin. Dybala hat ja immer einen schwierigen Stand irgendwie bei ihm gehabt, nie wirklich hundertprozentiger Stammspieler gewesen, hat ihn auch immer mal wieder in Champions League Partien mal rausgelassen. Für mich ein überragender Spieler, verstehe gar nicht, warum der so oft auf der Bank sitzt. Douglas Costa, ja, natürlich frech, die Brasilianer wieder, ne, machen was sie wollen da, ey, das ist natürlich ja, extrem frech. Man U soll da jetzt schon wieder dran sein. Wird auf jeden Fall interessant. Douglas Costa auch für mich eigentlich ein überragender Spieler, auch bei den Bayern schon gewesen, bei Juventus auch. Aber ja, die Brasilianer kriegt man da nicht so leicht im Griff. Ein
kleines Kopfproblem anscheinend.
Und ja, bei Dybala ist halt, bin ich gespannt, weil wenn der wirklich frei sein sollte, wenn Juventus den irgendwie abgeben will, ey, dann muss Bayern auch da irgendwie zuschlagen.
Ja, also die rufen wohl 115 Millionen für ihn auf. Ich denke, da sind mehrere Vereine bereit, die Summe zu zahlen. Ich denke, der kann sich das dann aussuchen. Ja, und ob die Bayern dann da wirklich eine gute Rolle spielen können, ich würde es mir wünschen. Aber so richtig glaube ich da leider nicht dran.
Ja, Paulo kriegt ja Unterstützung aus dem Team. Cristiano da mit seinem Fusionsjubel, würde ich schon fast sagen, mit seinem C und der Maske da, hat auf jeden Fall wohl in der Mannschaft ein gutes Standing. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der abgegeben wird, weil der einfach so gut ist und für Juventus auch so wichtige Spiele mit entschieden hat. Ist auf jeden Fall seltsam, aber Allegri kennt man, der greift auch mal gerne durch, hat damals schon Bonucci weggeschickt und rund um Dani Alves kennt man auch die Geschichte, Champions League Finale und. Der ist da knallhart auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall, ja, spannend, wie das sich da entwickelt.
Ja, das werden wir natürlich beobachten. Und was wir auch beobachtet haben, Mensch, die Überleitungen, die sind wieder wie Butter. Das geht wie das Messer durch die Butter. Nämlich bei Benfica Lissabon gab es ein bisschen Tore am Wochenende. Deswegen holen wir halt mal die portugiesische Liga rein. 10-0 gab es da. Was war da denn los?
Unfassbar.
Wie das kann war man ein Punktspiel, Mert.
10-0 ist schon hart, ey. 10-0 tut echt weh.
10-0 ist deutlich und es gab viele freie Plätze im Stadion. Und da würde ich mich als Benfica-Fan ja in den Arsch speisen, wenn ich das Spiel verpasst hätte. 10-0, ja, Wahnsinn. Jeder Unfassbar. Angriff gefühlt ein Tor. geile Aktionen von den Jungs. Ja, gibt's noch was, worüber wir noch sprechen müssen, Mert?
Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich glaube, wir hatten alles.
Marc-André Ter Stegen, gute Performance
gehabt am Wochenende. Ja, stimmt, das kann man nochmal ansprechen. Marc-André Ter Stegen, extrem gut performt. Gegen Athletic Bilbao, das Spiel habe ich mir auch angeguckt. Tatsächlich. Und ja, Ter Stegen mit zwei extremen Reaktionen. Einmal fliegt er da komplett durch den 16er, hält ihn stark, und einmal mit einem starken Reflex mit der rechten Hand. Ja, Ter Stegen extrem gut. Da bleibt es natürlich auch spannend rund um die Nationalmannschaft. Er hat angekündigt, er will die Eins sein. Manuel Neuer momentan wieder verletzt, haben wir eben schon angesprochen. Ja, weiß ich nicht.
Ja, das werden wir sehen. Da überlassen wir natürlich Jogi Löw erstmal die Entscheidung, bevor wir uns dazu nochmal äußern. Ich denke, damit können wir die Woche abschließen. Nochmal der Verweis auf unser Interview, was in der letzten Woche erschienen ist. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja, Interview mit dem Kapitän des 1. FC Nürnberg, Hanno Behrens. Letzte Woche hier im Pokal gescheitert in Hamburg. Und ja, dann bei uns im Interview gewesen. Allerdings das Interview schon etwas älter. Eigentlich unser erstes Interview. Kam bisher noch nicht online. Jetzt haben wir es online gestellt letzte Woche für euch. Ja, wer es noch nicht getan hat, hört doch mal rein. Und dann bedanke ich mich natürlich für alle, die wieder mit dabei waren und jetzt bis zum Ende dran geblieben sind. Und freue mich auf ja, die Champions League. Am Mittwoch geht es weiter mit uns. Und dann wieder am Montag über die aktuellen Bundesliga-Spieltage, Champions League, ja, Premier League, alles mit dabei. Ist natürlich spannend aktuell, macht Spaß. Und deswegen das Schlusswort natürlich wie immer für Mert hier heute aus dem Auto. Mert.
Ich kann mich natürlich deinen Worten nur noch anschließen. Der Februar wird auf jeden Fall geil. Jetzt kommen geile Spiele. Ich freue mich drauf. Und ja, bis zur nächsten Woche.